Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich werden viele von euch gerne Käse essen, nehme ich mal an. Aber dann hatte ich einen Zeitungsartikel gelesen. Der sieht ja super aus hier. Dann hatte ich einen Zeitungsartikel gelesen. Da habe ich eine Zeit gebraucht, dann wieder Käse zu essen. Und zwar gab es einen Gammelkäse im Wiener Supermarkt. Ist aber schon ein Jahr her, also keine Angst jetzt. Ja. Da war so eine Kontrollkommission da und hat da geschaut. Und das habe ich in einem Wiener Bezirksblatt gefunden. 1,5 Tonnen Gammelkäse in Wiener Supermarkt sichergestellt. In einem Wiener Supermarkt sollen unglaubliche Mengen an Käse aufgefunden worden sein, die dort falsch gelagert wurden. Nur warten einige Anzeigen auf den Supermarktbetreiber. Das Einsatzteam der Stadt Wien wurde aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung auf den besagten Supermarkt aufmerksam. Dabei wurde auf verdorbenes Fleisch verwiesen. Statt Fleisch wurde jedoch eine erhebliche Menge Käse entdeckt, der bei falscher Temperatur für längere Zeit gelagert wurde. Es handelt sich um ganze 1,5 Tonnen Käse. Vorgeschrieben wäre eine Temperatur von maximal 4 Grad. Bei dem Gammelkäse wurden aber bis zu 15 Grad gemessen. Die betroffenen Produkte wurden vernichtet. Ja. Also manchmal findet man in der Zeitung was, wo man sagt, oh, okay, das macht jetzt nicht gerade Appetit. Und war ja eine sehr teure Angelegenheit. So, du fragst dich jetzt sicher, wir machen gerade eine Predigtreihe durch den zweiten Timotheusbrief. Was hat der Käseskandal in Wien im Supermarkt mit dem zweiten Timotheusbrief zu tun? Etliche von euch werden den zweiten Timotheusbrief durchgelesen haben. Da war ja die Einladung letztes Mal dazu. Und was euch sicher aufgefallen ist, das Wort Käse kommt nicht einmal im zweiten Timotheusbrief vor. Aber es geht darum, dass man etwas Wertvolles gut bewahren soll. Ja, so geht es im 1. Timotheus, im 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 14, bekommt der Timotheus eine Aufgabe. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ja, also da wird dem Timotheus gesagt, du hast etwas Kostbares empfangen, anvertrautes Gut. Ich habe mich vorhin nochmal rechtlich mit Lukas unterhalten. Das ist sogar ein Rechtsbegriff, ja, dass man etwas anvertraut bekommt und so weiter. Und so bekommt der Timotheus etwas ganz Wertvolles anvertraut, schönes anvertrautes Gut. Viel, viel wichtiger als Käse übrigens. Ja. Und es ist ja wichtig, dass man mit anvertrauten Sachen gut umgeht. Es war einmal so, das nächste Bild, da hatten mir eine Familie, eine Bekannte von mir, die hatten mir ihren Hasen anvertraut. So, und die waren dann in den Urlaub gefahren. Ja, und der war da auch in so, also auf der Wiese, hinter so einem Gitter. Und das muss man ja umsetzen, dass der Hase dann wieder neues Fressen findet. Ja, ich habe das irgendwie zu hochgehoben und der Hase war weg. Ich weiß nicht, was du in so einer Situation gemacht hättest. Wie sieht der Hase aus? Schwarz, okay. Vielleicht findet man so einen schwarzen Hasen nicht im Supermarkt, aber irgendwo anders. Und vielleicht kriegen die das ja nicht mit. Das ist schon schlecht, wenn man etwas anvertraut bekommt. Vielleicht hast du das auch erlebt. Du hast etwas anvertraut bekommen und dann ist es doch nicht so gelaufen, wie du dachtest. Das Gute war, der war nur im Nachbargrundstück und mir haben dann Leute geholfen, den Hasen einzufangen und alles gut gegangen. Also der Hase hat überlebt und die Familie war froh und es war noch derselbe Hase wie vorher. Also das kann manchmal schon ein Riesenschock dann sein. So, und was wir im zweiten Timotheusbrief haben, ist eben dieses große Thema, Gott vertraut uns etwas an. Hat dem Paulus anvertraut? Das gute Evangelium, das unverfälschte Evangelium, das Evangelium von Jesus Christus, was wir im Abendmahl auch gehört haben, durch das Evangelium, wodurch du gerettet werden kannst, durch Jesus Christus, der für dich am Kreuz gestorben ist. Dieses hohe Gut haben wir anvertraut bekommen. Und das ist nicht etwas nur, der Hase ist inzwischen tot, Ja, aber der hat noch Jahre gelebt, glaube ich. Ja, ist eine Weile her. Aber es geht ja um Sachen, die haben Bedeutung, nicht nur für kurze Zeit, sondern in dem Fall vom Evangelium hat das Bedeutung für Ewigkeit. Und da geht's im Timotheusbrief drum: Lieber Timotheus, bewahre dieses schöne, anvertraute Gut. Halt daran fest und bewahre das. Und wir schauen uns heute besonders die Verse 6 bis 12 an. Da geht es eben auch darum, wie Timotheus das gut machen kann. Aber wir werden uns auch in den nächsten Predigten damit beschäftigen. 2. Timotheus, Kapitel 1, die Verse 6 bis 12. Aus diesem Grund erinnere ich dich, Paulus schreibt an Timotheus, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht, der Besonnenheit. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters, Christus Jesus, der den Tod zunichte gemacht, aber das Leben und die Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich eingesetzt worden bin als Herold, als Verkündiger und Apostel und Lehrer. Aus diesem Grund leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, dass er Kraft hat, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Wir sehen also den kostbaren Schatz, um den es geht. Das ist das Evangelium. Vom Evangelium lesen wir in Vers 8 und dann auch in Vers 10. Und Timotheus soll es bewahren. Und du sollst es auch bewahren. Und ich soll es auch bewahren. Ja, man kann also hier den Schwerpunkt im 2. Timotheus sehen, bewahre das anvertraute Gut. Das ist ja immer so, eine neue Generation kommt. Paulus war im Gefängnis, war kurz vor seinem Tod. Jetzt geht der Staffellauf weiter. Jetzt wird es übergeben an Timotheus, an andere wird es weiter übergeben. Und die Frage ist, wie gehen Sie damit um? Bewahre das schöne anvertraute Gut. Pass gut auf. Ja, oder wie wir das gesungen haben, sei mutig und stark, ja, fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir. So, damit ihr wisst, wo es heute hingeht, ein kleiner Überblick, also als Überschrift, lass dich nicht entmutigen, sondern verbreite das kostbare Evangelium. Lass dich nicht entmutigen, sondern verbreite das kostbare Evangelium. Das erste, achte auf das, was Gott dir geschenkt hat. Das zweite ist, achte auf das Evangelium. Und das dritte, achte auf das Vorbild Paulus. Das wollen wir uns heute anschauen. Achte auf das, was Gott dir geschenkt hat. Schau mal in den Text. Aus diesem Grund erinnere ich dich. Interessant, wenn so ein Text losgeht. Aus diesem Grund. Ja, da merkt man, muss man vorher ein bisschen lesen. Was war denn der Grund, warum er das jetzt hier so schreiben kann? Aus diesem Grund. Ich lese noch mal Vers 5. Das hatten wir beim letzten Mal. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Luis und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt auch in dir. Und dann aus diesem Grund erinnere ich dich. Ja, was war in dem Timotheus? In dem Timotheus war ein echter, lebendiger, oder wie wir das letzte Mal gehört haben, authentischer Glaube, ein echter Glaube. Ja, das war nicht oberflächlich, das war nicht gespielt, das war nicht so traditionell. Das war echter, tiefer, lebendiger Herzensglaube. Und das Schöne, was wir auch das letzte Mal angeschaut haben, ist, dass er das schon von seiner Mutter gehört hat. Ja, seine Mutter hat ihm diesen echten, lebendigen Glauben an Gott, hat sie ihm schon weitergegeben. Und nicht nur die Mutter, auch die Oma. Ja, der Vater leider nicht, der war offensichtlich nicht gläubig. Ja, das ist manchmal in Familien so, dass da auch die Eltern unterschiedlich sind. Ja, manche haben auch keine gläubigen Eltern, aber dass das sehr unterschiedlich sein kann, das wird nicht so einfach gewesen sein, für die Mutter von Timotheus, diesen Glauben zu vermitteln, wenn ihr Mann nicht mitzieht. Aber ihr war das ein Anliegen, diesen echten Glauben weiterzugeben. Wer in die Gemeindezeitung geschaut hat für heute, der hat gesehen, heute ist eine Kindersegnung dran. Aber ihr habt mitbekommen, das ist verschoben auf den 28.06. Ja? Da haben wir diesen Gottesdienst. Und das ist so schön, dass wir für Kinder beten können als Gemeinde und auch für die Eltern. Für die Eltern beten können, weil das so wichtig ist. Ja, Eltern haben ja dieses Anliegen, ich wünsche meinem Kind Gutes. Ich wünsche meinem Kind das Beste. Ja, und hoffentlich haben sie dieses Anliegen. Ja, und dann geht es oft darum, ist das Kind gesund und kann es eine gute Ausbildung machen? Wie ist das in der Schule? Und die Eltern bemühen sich und so weiter. Das Kostbarste, was Eltern ihren Kindern mitgeben können, ist dieser kostbare Schatz, von dem wir gehört haben. Jesus Christus, das Evangelium. Das ist das Kostbarste. Und wenn Kinder merken, das ist nicht nur gespielt, das ist nicht nur Tradition, das ist nicht nur etwas nebenbei, so ein bisschen mal oder so, sondern das ist echte Herzenssache, dann ist das das Kostbarste, was man weitergeben kann. Und das ist so schön, wenn Kinder das merken. Ja, das heißt nicht, dass sie deshalb zum Glauben kommen. Glauben ist ja etwas Freiwilliges. Und Timotheus hat das ja auch freiwillig angenommen, diesen Glauben. Aber es ist eine gute Möglichkeit. Und wir lesen hier ja auch, das hatten wir das letzte Mal schon betrachtet, es gibt auch geistliche Väter und Mütter zum Glück. Ja, nicht nur die eigene Familie, sondern Menschen, die einfach einen zum Glauben führen und dem Glauben ermutigen. Ja, und wo du dich fragen kannst, wen kann ich helfen, im Glauben ein Stück zu wachsen? Das war das letzte Mal und das ist jetzt hier auch der Grund, der jetzt angesprochen wird. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, weil bei dir echter, lebendiger Glaube ist, weil bei dir echte, lebendige, tiefe Beziehung mit Jesus ist. Ja. Das ist also, was als erstes die Basis ist. Und dann scheint der Timotheus, obwohl er den echten lebendigen Glauben hat, mutlos geworden zu sein, verzagt geworden zu sein. Also das passiert. Ja, das passiert, dass auch Menschen, die einen lebendigen Glauben haben, auf einmal in Situationen hineinkommen, wo sie verzagt sind, mutlos werden. Und deshalb sagt der Paulus ihm, aus diesem Grund, weil du das hast, erinnere ich dich daran, die Gnade Gottes anzufachen, die in dir ist. Ja, also da geht's ja so um ein Feuer, was wieder neu entfacht wird. Ja, Jungscharlager steht bevor. Ich nehme mal an, dass es da auch Lagerfeuer gibt. Jedenfalls war das so zu meiner Zeit immer so, wenn's Jungscharlager gab. So, und da musste man zum Teil aufpassen. Ja, da hatte man das irgendwie angemacht. Da musste man schon schauen, ob genug Brennmaterial da ist, ob genügend Luft rankommt und so weiter. Ja, das Feuer musste beaufsichtigt werden, da musste sich jemand drum kümmern und so weiter. Also das war schon wichtig, dass das richtig brennt und Kraft hat und so weiter. Und so wird dem Timotheus hier gesagt, hey, fass wieder Mut und entfache das, was Gott dir gegeben hat. Der Timotheus war ja in den Dienst gestellt worden durch Paulus. Ja, man hat dann auf die Hände aufgelegt, wenn man Leute auch in den Dienst mit hineingenommen hat und so. Und er ist in den Dienst gestellt worden und war als Evangelist unterwegs, ja, Menschen zum Glauben zu bringen und Gottes Botschaft weiterzugeben. Das war die Aufgabe vom Timotheus. Und offensichtlich war er in einer Situation, wo er also mutlos geworden ist. Und dann wird er erinnert, Und das ist eins meiner Lieblingsbibelverse überhaupt, weil ich diesen Bibelvers oft in verschiedenen Situationen bekommen habe. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht oder der Furchtsamkeit, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Ja, jetzt kann man fragen, okay, Zucht, Elberfelder Übersetzung, entschuldigt bitte. Ja, manche übersetzen das mit Selbstzucht. Ja, oder mit Besonnenheit, ja. Das ist jemand, der sich im Griff hat, auch wenn ganz viele Sachen auf den einströmen und ablenken können und wegbringen können. Ja, besonnen ist jemand, oder der sich hier so im Griff hat, das ist jemand, obwohl das alles passiert, der trotzdem den nüchternen Blick nicht verliert. Das braucht Timotheus jetzt, weil er wird auf schwierige Zeiten vorbereitet. Schwierige Zeiten erlebt er schon. Ja, das wird ja der Grund gewesen sein, warum er entmutigt war. Und er wird aber auch auf schwierige Zeiten vorbereitet. Und das ist das Anliegen. Lass dich nicht entmutigen, sondern verbreite das kostbare Evangelium. Ja? Also auf der einen Seite, Gottes Geist möchte uns zur Besonnenheit führen, aber auch uns Kraft und Liebe geben. Ja, es kann ja manchmal einseitig werden, ja. Also, zum Beispiel jemand mit zu viel Kraft oder Liebe, ja, das ist dann wie so ein Elefant im Porzellanladen. Ja, es muss jetzt irgendwas geklärt werden und da rennt der Elefant in den Porzellanladen, alles ist hin. Aufgabe ist zwar erledigt, aber das Porzellan ist zerschlagen. Ja, also Kraft kann manchmal auch zerstörerisch sein. Wobei, ich habe dann gelesen, Elefanten sind eher besonnen, aber dieses Sprichwort ist halt so. Aber okay. So, und dann kann es umgekehrt sein, ja, was man unter Liebe versteht, das kann ja auch sehr verschieden sein. Ja. Und das ist ja manchmal so, okay, ich will nirgends anecken, nicht irgendwo in Streit mich hineinziehen lassen, ich bin mit allem einverstanden, Harmonie ist immer ganz wichtig und so weiter. Ja. Und das Interessante ist, Gottes Geist wird beschrieben kraftvoll, der Kraft gibt, aber auch voller Liebe. Und wir haben vorhin auch von dieser Liebe gesungen. Ja? Wie tief muss Gottes Liebe sein? Von dieser Liebe haben wir gesungen und die Besonnenheit. Ja? Also bei all dem, was einströmt, nicht die Besonnenheit zu vergessen. Und dann sagt eben Paulus weiter, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, Vers 8, noch meiner seines Gefangenen, sondern leide mit mir für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Also Gott gibt die Kraft dazu. Ja? Für was schämt man sich? Also stell dir vor, also nur mal angenommen, Österreich gewinnt die Fußball-Weltmeisterschaft. Ja, ich sehe fröhliche Gesichter, aber ich glaube, kein Österreicher würde sich dann schämen. Na, da würde man richtig voller Freude sein und es würden sogar Leute, die sich überhaupt nicht für Fußball interessieren, ja, die würden dann auf einmal, denke ich, von dieser Begeisterung mitgenommen werden. Dafür braucht man sich nicht schämen für Erfolg. Ja, wenn Leute irgendwo erfolgreich sind oder gewinnen, braucht man sich nicht schämen. Ja, und stell dir vor, jetzt die Argentinier Titelverteidiger, die würden jedes Spiel verlieren, aber haushoch. Ja, ich glaube, da würden viele Argentinier sich für schämen. Ja, also das ist interessant. Ja, wo Erfolg ist und wo etwas erfolgreich scheint, da sind die Leute begeistert. Und naja, wenn es nicht so klappt, ach, damit habe ich eigentlich nichts zu tun. Ja, okay, und das gilt für andere Länder genauso. Also wo geklatscht wird, da braucht man sich eigentlich nicht schämen. Aber wenn nur wenige klatschen oder gar keine, dann ist das schwierig. So, und jetzt schau, die junge Gemeinde, es sind ja die ersten Christengemeinden damals entstanden. Und dann ist ja die Frage, ja, wo sind denn jetzt so die Leiter? Was machen die dann so? Treffen die sich mit den Obersten der Gesellschaft und sind die überall anerkannt und so weiter? Ja, und Timotheus muss dann sagen, ja, unser Leiter, der ist gerade im Gefängnis. Ach so, okay. So. Und normalerweise ist da nicht eine riesige Solidaritätserklärung, sondern das ist ja peinlich kommt er ins Gefängnis. Der Glaube ist nicht erfolgreich. Ja? Wenn Timotheus zurückgeblickt hat, es war ja manchmal so, viele sind zum Glauben gekommen, Gemeinden sind gegründet worden, aber es gab auch Zeiten, wo gar nichts richtig voranging. Und das sehen wir im 2. Timotheusbrief, ja, wo viele Dinge einfach schief gegangen sind nach menschlichen Ermessen. Ja, und wo wenig Leute dann da waren, die noch geklatscht haben. Und das ist die Frage, traut man sich dann noch zum Evangelium zu stehen? Und deshalb sagt der Paulus ihm, leide mit für das Evangelium und Gott wird die Kraft dir schenken. Und er zeigt ihm nochmal, Dieter hat vorhin darauf hingewiesen, er zeigt ihm nochmal das Evangelium. Ja, er zeigt ihm nochmal, Paulus sagt ihm nochmal, was für ein großer Schatz das Evangelium ist. Auch wenn jetzt nicht alle klatschen und nicht alle begeistert sind. Es gibt keinen größeren Schatz als dieses Evangelium. Ja, Paulus hat das ja selber in Römer 1, Vers 16 so schön zum Ausdruck gebracht. Einige von euch kennen den Bibelvers. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft. Zum Heil jedem Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. Ja, also das war ihm wichtig. Das Evangelium zeigt den Weg zur Rettung. Es ist kraftvoll. Menschen kommen zum Glauben. Menschen erkennen von Herzen, ich brauche Jesus. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und dem Timotheus ruft er das nochmal in Erinnerung. Der wird das eh schon wissen. Ja, hat ja öfter von Paulus gehört, hat öfter selber das Evangelium verbreitet. Aber jetzt wird es ihm nochmal vor Augen geführt, Vers 9. Er hat uns gerettet und berufen mit heiligen Ruf. Ja, Gott ruft. Gott beruft. Ruft Menschen in seine Nachfolge. Gott selbst sucht Menschen, Menschen, die ihm vertrauen. Ich muss zugeben, es ist kein Nationaltrainer zu mir gekommen und hat gesagt, Jan, bitte mach bei uns mit. Wir brauchen dich in unserer Nationalmannschaft. Ich vermute, den meisten von euch geht's ähnlich. Ja? Also und Spieler sind stolz, wenn man sie fragt und sind traurig, wenn man sie nicht fragt, ob sie da mitmachen können. Aber können ja nur ganz wenige mit dabei sein. So. Warum hat mich niemand gefragt? Weil ich nicht die Leistung dazu bringe. Ja? Und das betrifft nicht nur dieses Thema, es gibt auch andere Sachen, wo ich nicht gefragt werde, weil Leute wissen, Jan kann da keine Leistung bringen. So, und so ist das oft im menschlichen Miteinander. Ja, du wirst gefragt, wenn du herausragende Leistung hast, wenn du etwas anbieten kannst und so weiter. Ja, und dann dich Leute aussuchen. Wäre ja auch komisch, wenn man sich lauter Leute aussuchen würden, die das nicht können. Ja, man muss ja schon ein bisschen schauen, wenn eine Firma ist, dass der Laden auch laufen kann. Aber deshalb ist das Evangelium so erstaunlich. Ja. Weil das steht extra hier drin, schaut euch das an, in Vers 9. Der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken. Also hat nicht geschaut, der da hinten ist besonders gut und hier noch zwei, drei, die sind so gut, die bringen so gute Werke, die muss ich jetzt ins Team holen. Sondern das Besondere ist, wie das hier begründet wird, nach seinem Vorsatz und nach seiner Gnade. Ja, wenn du Jesus gefunden hast, Jesus angenommen hast, dann weißt du, der Herr Jesus hat mich berufen, aber nicht, weil ich so gut bin, so schlau bin, sondern der hat mich berufen aus seiner Gnade, aus Liebe. Nicht, weil ich das verdient habe. Und das macht die Sache so kostbar. Ja, es wird ja dann weiter beschrieben, wie das Evangelium ist. Es ist nicht aus es ist aus Gnade gewesen, nicht aus Leistung. Und es ist vor ewigen Zeiten gegeben. Ja? Kein Arbeitgeber hat so lange Zeit zu warten, ewige Zeiten, bis er dann mal einen guten Mitarbeiter findet oder so. Ja? Gott hat den Plan gemacht vor Grundlegung der Welt, vor ewigen Zeiten. Wir stoßen auf etwas ganz Geheimnisvolles. Aber wenn Gott sich etwas vornimmt, dann erfüllt er das. Und er hat es dann zu seiner Zeit, Vers 10, jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Christus Jesus. Ja, auf einmal war die Zeit erfüllt und Jesus ist gekommen. Jesus ist auf dieser Erde gewesen, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, zu sterben für dich und für mich. Und was hier besonders betont wird, ja, der den Tod zunichte gemacht hat, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat. Ja, das ist, der Tod hat verloren, Sünde und Grab schweigen vor dir, haben wir gesungen. Ja, das ist so schön, dass dieses kostbare Gut, was wir haben, dass das nicht etwas ist für so eine kurze Zeit. Ist da mal gerade Applaus, ist wenig Applaus, läuft's mal gut, läuft's nicht so gut, sondern vor ewigen Zeiten ausgedacht, dann in Jesus Christus durchgeführt und wird aktuell sein bis zum Schluss, das sehen wir dann in Vers 12, ja, er wird das anvertraute Gut bis zum Schluss bewahren, ja. So an dieses Evangelium erinnert Paulus den verzagten Timotheus. Warum? Damit er sich bewusst macht, was Gott mir schenkt, ist viel größer als all die Schwierigkeiten, die da noch sind und auch die noch kommen. Lass dich nicht entmutigen, sondern verbreite das Evangelium. Und der dritte Punkt, Paulus stellt sich hier als Vorbild vor, also er blickt ja zurück, kurz vor seinem Tod, auf sein Sterben steht bevor, blickt er zurück auf sein Leben, was er mit Gott erlebt hat und Timotheus kann ihn als Vorbild sehen. Ich lese Vers 11, für das ich eingesetzt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer. Also da steht als erstes das Wort Herold oder Verkündiger und so weiter. Damals war es ja so, wenn der Kaiser etwas weitergeben wollte, dann hat er nicht im Fernsehen irgendwelche Mitteilungen machen können, ja, die Staatsrede oder so, sondern du brauchtest Leute, die dann in die verschiedenen Orte gefahren sind, eben diese Herolde, diese Verkündiger, die dann dorthin gegangen sind oder mit Pferd gekommen sind und die dann diese Botschaft weitergegeben haben, vom König, vom Kaiser und so weiter. Ja. Und da wurden die Leute als erstes informiert. Und hier geht es praktisch darum, dass Paulus das Evangelium weitergibt für Leute, die es noch nicht gehört haben. Auf Marktplätzen zum Beispiel, dass er sie einfach informiert, was da ist. Das Zweite ist, Paulus stellt sich hier vor als Apostel. In der Weise war das ja was ganz Besonderes. Ja? Also Jesus ist persönlich begegnet, anders als die anderen 12 Jünger, aber persönlich begegnet und eingesetzt worden als Apostel. Er durfte dann auch Briefe schreiben durch Gottes Geist. Ja, wir haben sie in der Bibel. Also dieser Aposteldienst, wir haben das, was die Apostel gelehrt haben, haben wir jetzt im Neuen Testament. Ja, in diesem Sinne können wir also das lesen, was die Apostel weitergegeben haben, irrtumslos und vertrauenswürdig. Und dann redet Paulus auch, dass er Lehrer war. Und Lehrer, das waren Leute, die, wo Leute das Evangelium angenommen haben oder Interesse haben, mehr zu hören, wo er einfach die Bibel, damals das Alte Testament, noch mehr erklärt hat. Also praktisch diese drei Aufgaben, ja, die bis heute wichtig sind. Ja, und zwar insofern, dass Leute erstmals das Evangelium hören sollen. Ja, vielleicht fällt dir jemand ein, wo du weißt, der hat noch nicht das Evangelium gehört in deinem Umfeld. Hat vielleicht schon mitbekommen, du bist Christ und so, aber hat das Evangelium noch nicht gehört. Vielleicht kannst du dir vornehmen, ich möchte für diese Person beten, dass diese Person das Evangelium hört, erstmals. Und auch für eine Gelegenheit, wo du das rübergeben kannst. Dann die Botschaft der Apostel. Ja, diese Botschaft der Apostel haben wir heute festgehalten im Neuen Testament. Ja, wo du dich fragen kannst, ja, wie kann ich das vom Neuen Testament, wie kann ich das Evangelium da weitergeben? Und dann auch als Lehrer, also wo kann man sich gegenseitig aus Gottes Wort belehren und gegenseitig ermutigen? Ja, viele von euch gehen ja auch in einen Hauskreis, das ist super, ja, dass man sich so trifft und sich in Gottes Wort vertieft. So kann man das kostbare, anvertraute Gut bewahren, ja, indem man es selber für sich angenommen hat natürlich, so wie Timotheus, aber indem man es auch anderen weitergibt, die das zum ersten Mal hören, ja, und indem man dem vertraut, was geschrieben ist im Alten und Neuen Testament und das dann auch miteinander bespricht. Achte auf das Vorbild Paulus. Und das ist so schön, er steht am Ende seines Lebens. Und dann sagt er, und das ist so wichtig auch für uns, dann sagt er in Vers 12, aus diesem Grund, ja, weil das Evangelium so kostbar ist und weil er eingesetzt ist als Verkündiger und Apostel und Lehrer, aus diesem Grund leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich geglaubt habe. Ich weiß, an wen ich glaube. Der sagt dann nicht, es könnte sein, dass es eine höhere Sache gibt. Ja, wie wir das heute oftmals hören. Ja. Es könnte sein, ja, und vielleicht und so. Sondern ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ja. Er erinnert sich an Jesus. Jesus ist ja die Basis seines Glaubens. Ich weiß, an wen ich glaube. Und ich bin überzeugt, dass er, Jesus, Gott, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Jener Tag ist die Wiederkunft von Herrn Jesus. Ja, von der Wiederkunft haben wir auch gehört beim Abendmahl. Ihr verkündigt den Tod des Herrn, bis er kommt. Ja, also bis zur Wiederkunft, nicht zwischendurch mal was anderes lehren, heutige Zeit ist ein bisschen anders oder so, sondern es geht darum, das zu bewahren, bis Jesus wiederkommt. Aber sogar wenn Timotheus versagt, sogar wenn ich versage und ihr versagt und wir versagen, das Schöne ist, dass hier geschrieben steht, er ist mächtig, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Gott wird sein Evangelium bewahren bis zum Ziel. Ja, und uns hält er an seiner Hand. Ja, wir haben das ja auch gesungen. Christus hält mich fest. Ja, warum? Weil er in der Lage ist, den Anfang zu machen, vor ewigen Zeiten, und auch das Ende zu machen. Jesus kommt wieder und wird einen neuen Himmel und eine neue Erde bauen. Also aus diesem Grund schreibt er das und er ist völlig überzeugt, weil er Jesus erlebt hat. Jesus hat ja selber auch gesagt in Matthäus 16, Vers 18, ich werde meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ja, es wird Menschen, immer Menschen geben, die dieses Evangelium verbreiten. Gott bewahrt also selbst das anvertraute Gut, nimmt den Timotheus aber nicht aus seiner Verantwortung heraus, ja, sondern wir schauen uns nochmal die Punkte an, die ich mitgegeben habe. Lass dich nicht entmutigen, sondern verbreite das kostbare Evangelium. Ja, vielleicht fällt dir auch ein, wo du eingeschlafen bist oder die Flamme, das Feuer. Und so ist es eine Einladung wie an Timotheus. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Achte auf das, was Gott dir geschenkt hat durch seinen Geist. Das zweite ist, achte auf das Evangelium, wie kostbar es ist, weil es nicht nur eine Modewelle ist. Heute so und morgen wieder anders, sondern von ewigen Zeiten bis zur Wiederkunft Christi. Und das dritte, achte auf dieses Vorbild Paulus, ja, der den guten Kampf bis zum Ende gekämpft hat. Es gibt ein schönes altes Lied, das heißt, ich weiß nicht, warum Gottes Gnad mir je war offenbar, noch warum ich erlöset bin, der ich ein Sünder war. Ja, weil das drückt ja einfach aus, ich habe es ja nicht verdient. Sondern Gnade ist ja ein Geschenk. Und ich weiß nicht, wie ich das so erkennen konnte. Ja, aber dann heißt es weiter, doch ich weiß, an wen ich glaube. Und seiner Hand kann mich nichts entreißen. Mein Erbteil wird er mir wahren auf den Tag, da er erscheint. Ich bin mit dem Käseskandal eingestiegen. Kann sein, dass viele das gar nicht mehr wissen, dass es das gab und nicht mitbekommen haben. Warum? Weil das nicht so wichtig ist. Ja. Da wurde, also schon wichtig, aber verglichen mit dem Evangelium wenig wichtig. Aber hier in dem Text haben wir diese Erinnerung. Achte auf das Evangelium und verbreite es. Amen.